über 70%. Also stell dir das mal vor, in fast allen wirklich relevanten B2B- und B2C-Branchen passiert heute deutlich mehr als 2/3 des gesamten Website-Traffics über das Smartphone.
Mhm. Und die Tendenz ist ja weiterhin stark steigend, ne?
Absolut, ja. Aber hier ist die eigentlich brutale Zahl, mit der du dich heute mal auseinandersetzen musst. Die mobile Conversion Rate hinkt bei den allermeisten Unternehmen massiv hinter der Desktop-Rate her. Also die Leute schauen auf dem Handy, aber sie brechen den Vorgang dann irgendwie ab.
Ja, sie informieren sich mobil und buchen dann am Rechner, oder?
Oder noch viel schlimmer, sie gehen direkt zur Konkurrenz. Und genau deshalb haben wir heute hier unsere aktuellsten UX-Daten, detaillierte Performance-Metriken und auch wirklich weitreichende Conversion-Studien auf dem Tisch liegen. Willkommen zu dieser neuen Analyse.
Hallo, genau, es gibt viel zu besprechen.
Ja, unser Ziel für unseren Deep Dive heute. Wir wollen endgültig mal diese Illusion einreißen, dass eine funktionierende Desktop-Seite mit so ein bisschen responsiven Design für dein Geschäft ausreicht. Okay, lass uns das mal direkt aufdröseln. Woran hakt es da am meisten?
Also diese Diskrepanz zwischen dem Traffic und dem echten Umsatz auf dem Handy, die ist hochgradig faszinierend, weil sie eigentlich auf einen ganz fundamentalen Denkfehler zurückgeht.
Welcher wäre das?
Naja, viele Betreiber wissen natürlich mittlerweile, dass Google nach dem Mobile-First-Prinzip indexiert. Das ist ja an sich nichts Neues.
Richtig, das predigen wir ja seit Jahren.
Genau. Aber sie interpretieren das fälschlicherweise oft als so eine reine Layout-Anforderung. Nach dem Motto, die Texte und Bilder passen auf den kleinen Bildschirm, also ist alles super.
Ah, okay. Aber das reicht eben nicht mehr.
Überhaupt nicht. Die Crawler von Google bewerten längst nicht mehr nur das Visuelle. Die simulieren quasi das Rendering-Verhalten und vor allem auch die Hardware-Limitierung von so einem durchschnittlichen Smartphone unter realen Netzwerkbedingungen. Da geht es gar nicht mehr um Ästhetik, das geht tief in die Browser-Architektur rein.
Und genau da haken wir jetzt mal ein. Bevor wir überhaupt über schöne Bilder oder Texte sprechen, müssen wir darüber reden, wie der Nutzer überhaupt erst durch die Tür kommt, oder? Wenn wir über Ladezeiten sprechen, dann werfen wir ständig mit diesem 2,5-Sekunden-Limit für den Largest Content Full Paint um uns, den LCP.
Ja, das ist so der heilige Gral der Ladezeiten.
Richtig. Und aus unseren Performance-Daten lese ich immer wieder heraus, dass viele Betreiber glauben, Ladezeit sei einfach nur die Zeit, bis das große Bild auf dem Display erscheint. Aber eigentlich ist das doch eine hochkomplexe Kettenreaktion, oder?
Das ist es, ja.
Wenn ich mir das so vorstelle, also in der echten Welt, das ist ja nicht nur die Frage, wie schnell der Türsteher die Clubtür aufmacht, sondern ob der Raum dahinter schon begehbar ist oder ob mir beim Reingehen noch die Deckenlampen auf den Kopf fallen. Was passiert da technisch im Hintergrund eigentlich wirklich?
Also bleiben wir mal bei der Architektur der Seite. Was hier faszinierend ist, ist der unsichtbare Flaschenhals, den fast alle ignorieren. Das Kernproblem liegt im sogenannten Main Thread des mobilen Browsers.
Okay, Main Thread. Das musst du kurz erklären.
Stell dir das so vor. Ein moderner Desktop-Prozessor in deinem Bürorechner, der lacht über ein paar Megabyte an unsauberem JavaScript-Code. Der verarbeitet das in Millisekunden. Aber ein durchschnittliches Smartphone, das der Nutzer vielleicht in der U-Bahn nutzt mit einer wackeligen 3G-Verbindung,
das kollabiert dann komplett.
Exakt, das bricht darunter völlig zusammen. Der Browser lädt das HTML herunter, stößt dann auf diese ganzen Skripte, also Tracking-Pixel, komplexe Animationen, irgendwelche Chat-Widgets. Und dann muss er komplett innehalten.
Er hält an.
Ja, er muss diesen Code nicht nur herunterladen, sondern auch noch parsen und ausführen. Und in genau dieser Zeit ist dieser Main-Thread blockiert. Das Handy ist dann schlichtweg nicht in der Lage, auf irgendwelche Benutzereingaben zu reagieren.
Ah, okay. Das ist also dieser berüchtigte Moment, in dem ich den Button schon sehe. Ich tippe darauf, aber das Telefon reagiert einfach null.
Ja, kennst du das?
Oh ja, total. Und dann tippt man noch so dreimal wütend drauf, weil man denkt, man hat nicht richtig getroffen. Man wird mega frustriert und geht einfach wieder weg. Der Browser ist im Hintergrund also noch wie verrückt am Rechnen, während das Display mir aber schon vorgaukelt, der Raum ist fertig.
Völlig korrekt. Das ist genau dieses Türsteherproblem, das du meintest. Und während der Nutzer da wütend auf das Display hämmert, schlägt oft noch das zweite massive Problem zu. Der Cumulative Layout Shift, kurz CLS.
Layout Shift, also wenn alles auf einmal wegspringt.
Genau. Das Dokumentenmodell der Webseite wird im Hintergrund ja noch aufgebaut. Bilder ohne explizit definierte Höhen- und Breitenangaben im Code werden geladen. Oder diese Webfonts, also spezielle Schriftarten, die werden erst im letzten Moment gerendert und verändern dann schlagartig den ganzen Textfluss.
Oh Gott, das hasse ich.
Das Resultat ist dann diese massive Layout-Verschiebung, ne?
Richtig.
Genau in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem dein Finger den Bildschirm berührt, rutscht der gesamte verdammte Inhalt nach unten.
Ja, und aus dem Klick auf, keine Ahnung, den Play-Button wird dann ein Klick auf irgendeine blöde Werbeanzeige oder einen völlig anderen Link.
Absolut. Und die Nutzer springen sofort ab.
Aber da muss ich mal kritisch nachhaken. Wir müssen hier doch mal ehrlich sein. Konzepte wie Responsive Design oder dieses Lazy Loading, also dass Bilder erst später geladen werden, die haben wir in der Branche doch längst etabliert. Auch, dass man keine separaten M.Domains mehr hat, sondern eine saubere URL. Warum sehen wir diese katastrophalen Performance-Einbrüche und Verschiebungen denn heute immer noch so oft, selbst bei großen Marken? Sind das nur die Bilder?
Das ist eine super Frage. Nein, es liegt daran, dass diese etablierten Konzepte extrem oft einfach katastrophal falsch implementiert werden.
Inwiefern?
Naja, Lazy Loading zum Beispiel ist theoretisch fantastisch. Du sparst Bandbreite, weil Bilder, die noch gar nicht im sichtbaren Bereich sind, erst geladen werden, wenn der Nutzer auch wirklich runterscrollt.
Klingt ja eigentlich sehr sinnvoll.
Ist es auch. Aber in der Praxis sehen wir ständig, dass Entwickler aus Bequemlichkeit einfach pauschal alle Bilder auf der Seite mit so einem Lazy-Loading-Attribut versehen.
Warte, also auch das allererste Bild ganz oben? Das Hero-Image?
Exakt. Inklusive des Hero-Images auf der Startseite. Und was passiert dann? Der mobile Browser muss erst die gesamte Seite berechnen, um dann festzustellen, Moment mal, dieses Bild ist ja ganz oben, das sollte eigentlich sofort sichtbar sein und fängt dann erst an, die Datei überhaupt anzufordern.
Wow, das ist ja komplett widersinnig. Damit bremst man den Browser ja völlig künstlich aus.
Absolut, das zerstört diesen LCP-Wert, über den wir gesprochen haben, komplett. Technisch sauber wäre es, dem Hauptbild die höchste Ladepriorität zu geben, vielleicht sogar vorab zu laden und wirklich nur die unsichtbaren Elemente weiter unten asynchron laden zu lassen.
Okay, verstehe. Das bedeutet also, wir gewinnen diesen technischen Krieg eigentlich nur, wenn wir die Limitierungen der Smartphone-Hardware wirklich respektieren und dem Browser nicht im Weg stehen. Aber lass uns mal eine Ebene höher gehen. Wenn die Tür nun schnell offen ist, stellt sich ja die Frage, findet der Nutzer sich in dem Raum überhaupt zurecht?
Richtig, der Content muss ja auch konsumiert werden.
Genau, und hier wird es wirklich interessant. Selbst wenn die Architektur makellos ist, die Seite in knapp über einer Sekunde lädt und absolut nichts wackelt, die Art und Weise, wie wir Menschen diese Informationen dann kognitiv aufnehmen, die unterscheidet sich auf dem Handy ja radikal vom Desktop. Die ganzen UX-Studien zeigen durchgehend ein Bild von extrem gestressten, permanent abgelenkten Nutzern.
Gute zentrale Stichwort. Weißt du, wenn jemand an einem großen 27-Zoll-Monitor sitzt, dann befindet er sich meistens in einer sehr kontrollierten Umgebung.
Man sitzt im Büro, hat einen Kaffee daneben.
Genau, man hat eine ergonomische Haltung, man ist fokussiert. Aber auf dem Smartphone, da teilt sich die Aufmerksamkeit permanent auf. Der Nutzer läuft zur U-Bahn, navigiert irgendwie durch den Straßenverkehr, hat Hintergrundgeräusche. Und er wird buchstäblich im Sekundentakt durch Push-Benachrichtigungen von WhatsApp oder Instagram bombardiert.
Das menschliche Gehirn hat in diesem Zustand ja wahrscheinlich gar nicht die Kapazität, so extrem komplexe Satzstrukturen oder ewig lange Textwände zu verarbeiten, oder?
Überhaupt nicht. Das ist unmöglich.
Weil wir alle kennen ja dieses sogenannte F-Pattern vom Desktop. Studien zeigen das ja schon ewig. Die Augen wandern grob in Form von so einem großen F über dem breiten Bildschirm. Auf dem Handy bricht das doch komplett in sich zusammen.
Absolut. Auf dem Handy scrollen wir fast ausschließlich streng vertikal. Da gibt es kaum horizontale Augenbewegungen.
Und dann wirkt ein Textabsatz, der am Desktop eigentlich ganz elegant und kurz aussieht, sagen wir mal drei harmlose Sätze, der bricht dann auf dem schmalen Handy-Display schnell mal in so einen massiven Block von, keine Ahnung, 10 oder 12 Zeilen um. Das ist für mich dann wie so eine undurchdringliche Textmauer. Das Lesen auf dem Smartphone ist doch eigentlich mehr wie das Betrachten von Plakatwänden auf der Autobahn. Mobile Nutzer lesen nicht, sie scannen.
Das ist ein sehr gutes Bild. In der Psychologie spricht man da von der Information Foraging Theory.
Informationsforaging, also Informationsbeschaffung.
Ja, Informationsfuttersuche könnte man sagen. Nutzer verhalten sich im Netz quasi wie Tiere auf der Nahrungssuche. Wenn die Fährte schwach ist, also wenn die visuelle Struktur der Seite nicht sofort Anhaltspunkte liefert, dann verlassen sie das Gebiet sofort.
Okay, und wie umgehen wir das? Wie baue ich diese Fährte auf?
Du musst die Texte und die Struktur radikal umdenken. Ein Absatz darf auf dem Handy maximal 2 bis 3, höchstens 4 Zeilen lang sein.
Okay, das ist wirklich extrem kurz.
Ja, aber danach braucht das Auge zwingend Weißraum als Ankerpunkt, um sich zu erholen. Und wir müssen auf ausufernde Einleitungen komplett verzichten. Die absolut essentiellsten Informationen müssen direkt oben sichtbar sein.
Du meinst above the fold, also ohne dass ich überhaupt scrollen muss.
Exakt. Sofort sichtbar. Und dazu gehört auch, dass wir viel aggressiver mit sogenannter Microcopy arbeiten müssen.
Microcopy, das meint in diesem Fall extrem präzise Zwischenüberschriften, ne? Also solche, die auch dann noch Sinn ergeben, wenn man den restlichen Fließtext einfach komplett ignoriert.
Ganz genau. Der Nutzer muss die Problemlösung oder das Angebot allein durch das vertikale Scannen der fettgedruckten Elemente voll erfassen können.
Das macht total Sinn. Aber das berührt ja auch direkt die physischen Aspekte der Handynutzung. Das ist ja nicht nur eine Frage der Augen oder der Psychologie, sondern auch der Anatomie unserer Hände.
Oh ja, das wird oft völlig vergessen.
Ich stoße in unseren Analysen ja wirklich ständig auf das Problem dieser sogenannten Wurstfingerproblematik oder eleganter ausgedrückt den Daumenzonen. Menschen sind unterwegs, halten das Smartphone zu über 70% mit nur einer Hand und tippen eigentlich blind mit dem Daumen.
Und dieser Daumen hat einen sehr begrenzten Radius.
Ja. Der hat so einen bogenförmigen Bereich, in dem er sich bequem bewegen kann, ohne dass wir das ganze Gerät in der Hand umgreifen müssen.
In der Ergonomie stützen wir uns da auf das Fitzsche Gesetz.
Okay, was besagt das genau?
Das besagt, stark vereinfacht, die Zeit, die benötigt wird, um ein Ziel zu erreichen, ist abhängig von der Entfernung zum Ziel und der Größe des Ziels. Und auf mobilen Endgeräten wird dieses Gesetz einfach brutal spürbar.
Das heißt, wenn das primäre Menü ganz oben links in der Ecke als dieses typische winzige Hamburger-Icon platziert ist,
dann ist das ein Desaster und das zwingt den Nutzer, seine natürliche Haltung aufzugeben. Modernes Mobile-UX-Design verlagert deswegen die wichtigsten Interaktionselemente konsequent nach unten.
Also die Hauptnavigation, Call-to-Actions, Suchleisten, alles nach unten in diese grüne Daumenzone.
Genau. Und die Buttons selbst, also die Touch-Targets, die müssen ausreichend groß sein. Mindestens 48 mal 48 geräteunabhängige Pixel. Das ist so der Standard, damit es eben keine nervigen Fehleingaben gibt.
Also keine winzigen Links mehr, wo man erst ranzoomen muss. Also, was bedeutet das jetzt alles? Wir haben jetzt einen schnellen, hübschen und perfekt scannbaren Auftritt. Aber am Ende vom Tag wollen wir ja, dass das Telefon klingelt, oder? Wir wollen aus Besuchern Kunden machen.
Natürlich. Und da sind mobile Nutzer extrem handlungsorientiert. Die wollen nicht lange recherchieren, die wollen jetzt anrufen, jetzt einen Termin buchen oder direkt die Adresse finden.
Aber lass mich hier mal den Advocatus Diaboli spielen. Wenn wir über diese Handlungsaufforderungen sprechen, höre ich von Geschäftsführern oft so das Argument, naja, wenn der Kunde unser Produkt wirklich will, dann wird er den Weg schon finden. Ob der Button jetzt in der perfekten Daumenzone ist oder ob er die Telefonnummer halt manuell markieren und kopieren muss, so viel Eigeninitiative kann ich von einem kaufbereiten Kunden doch erwarten.
Ja, das höre ich auch ständig.
Das klingt aus so einer traditionellen Business-Perspektive ja irgendwie logisch. Wo genau bricht diese Logik im mobilen Kontext dann zusammen? Ist es wirklich so entscheidend, dass die Telefonnummer ein klickbarer Link ist?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und die Antwort ist ganz klar. Diese Logik zerschellt völlig an der sogenannten Bequemlichkeitsschwelle. Auf dem Smartphone existiert dieser komplett rationale, geduldige Käufer schlichtweg nicht.
Okay, sondern?
Mobile Nutzer agieren in sogenannten Micro-Moments. Das sind ganz stark intentgesteuerte, isolierte Handlungsimpulse. Also Dinge wie, ich will jetzt etwas wissen, ich will dorthin gehen, ich will das jetzt sofort kaufen.
Ah, und diese Impulse sind flüchtig.
Enorm flüchtig. Die sind zwar stark, aber bei der kleinsten Hürde sind sie weg. Jeder zusätzliche Klick, jedes Zoomen, jede noch so kleine ergonomische Hürde fungiert als massiver Reibungsverlust und ist ein absoluter Conversion-Killer.
Wie eben das manuelle Kopieren einer Telefonnummer aus so einem unformatierten Fließtext.
Das ist wirklich das perfekte Negativbeispiel für Conversion-Reibung. Versetz dich mal in die Ergonomie von so einem mobilen Betriebssystem.
Okay.
Du machst ein langes Drücken auf den Text. Dann tauchen diese winzigen blauen Cursor-Griffe auf.
Oh ja, und die kriegt man nie richtig zu fassen.
Das sind 7 separate kognitive und physische Schritte und in jedem einzelnen dieser Schritte steigt deine Frustrationskurve extrem an.
Wahnsinn, wenn man das mal so aufdröselt. Und die technische Alternative?
Ist lächerlich simpel. Die Telefonnummer ist einfach mit einem simplen tel.link im HTML-Code versehen. Ein einziger Tipp auf die Nummer. Das Smartphone wechselt sofort in die native Anruf-App und präsentiert dir den grünen Hörer-Button. Ein Schritt statt sieben.
Und das ist dann im Zweifel der Unterschied zwischen einer Absprungrate von 80% und einem tatsächlichen Neukunden.
Ganz genau.
Diese unglaubliche Handlungszentriertheit, die treibt uns ja eigentlich auch direkt in die Arme von Local SEO, oder? Denn ein massiver Anteil dieser Micro-Moments hat ja einen ganz starken geografischen Kontext. Wir recherchieren auf dem Handy doch oft nicht abstrakt nach irgendeinem Dienstleister für nächste Woche, sondern wir suchen die unmittelbare Lösung für jetzt gleich, exakt an dem Ort, wo wir gerade physisch stehen.
Richtig, der lokale Bezug ist bei mobilen Suchanfragen absolut dominant. Der Suchalgorithmus von Google auf Handys unterscheidet sich auch fundamental von der Desktop-Suche, eben weil das Smartphone durch das GPS-Modul kontinuierlich hochpräzise Standortdaten sendet.
Okay, das heißt, Google weiß immer, wo ich bin und passt die Ergebnisse an.
Exakt. Wenn jemand am Desktop im Büro nach einem Rechtsanwalt sucht, dann zeigt Google oft große Kanzleien aus der gesamten Metropolregion an, basierend auf deren Autorität. Passiert exakt dieselbe Suchanfrage, aber auf dem Smartphone, dann bewertet der Algorithmus den Proximity-Faktor, also die physische Nähe, drastisch höher.
Ah, das heißt in der Konsequenz, dass ein geografisch näher liegendes Unternehmen, auch wenn es kleiner ist, in den Suchergebnissen oft sogar den großen Konkurrenten schlägt.
Genau. Die Nähe triumphiert über reine Domain-Autorität. Begriffe wie in der Nähe, jetzt geöffnet oder eben die Dienstleistung kombiniert mit der Stadt dominieren da völlig.
Das spiegelt sich auch direkt im Suchverhalten wider. Kein Mensch tippt doch auf dieser winzigen Smartphone-Tastatur noch mühsam italienisches Restaurant Frankfurt-Bockenheim ein. Man tippt einfach nur noch Italiener und der Algorithmus ergänzt das Gedankliche in meiner Nähe völlig automatisch. Wie fängt denn ein Unternehmen jetzt diesen extrem intentgetriebenen Traffic ganz konkret ab?
Um den abzuschöpfen, muss deine lokale digitale Infrastruktur einfach absolut lückenlos sein. Und das fängt zwingend beim Google Business Profil an. Das fungiert heute extrem oft noch vor der eigenen Website als der allererste Touchpoint.
Das heißt, da müssen die Infos schon perfekt sitzen.
Ja, es braucht standardisierte NAB-Daten, also Name, Address, Phone Number. Alles muss fehlerfrei sein. Es braucht die aktuellen Öffnungszeiten und nahtlose Verknüpfungen.
Und wenn das nicht stimmt?
Dann verlierst du den Kunden sofort. Wenn der Nutzer vom Google-Profil auf deine mobile Website klickt, um mehr Details zu erfahren, und trifft dort auf eine Seite, deren Main-Thread blockiert ist?
Oder deren Layout beim Scrollen wild umherspringt?
Oder deren Adresse nicht per Klick sofort die Google Maps-App öffnet? Dann reißt dieser Funnel augenblicklich ab. Die mobile User-Journey duldet heutzutage einfach keine Medienbrüche mehr.
Das ist wirklich ein gnadenloses Ökosystem. Aber es ist ein Ökosystem, das man beherrschen kann. Wenn man endlich aufhört, die mobile Seite nur als so einen stiefmütterlichen Ableger der großen Desktop-Seite zu behandeln. Wir ziehen das Netz jetzt mal zusammen. Für dich, der diese Analyse hier gerade hört und sich fragt, okay, wo stehe ich oder mein Unternehmen eigentlich, machen wir jetzt mal einen knallharten Realitätscheck.
Das ist eine sehr gute Idee, ja.
Nimm später mal dein Smartphone in die Hand, schalte das Firmen-WLAN aus, ganz wichtig, geh ins ganz normale Mobilfunknetz und überprüfe diese vier einfachen Parameter. Erstens, lädt deine Seite, also der wichtigste Inhalt, in unter 2,5 Sekunden, ohne dass das Gerät einfriert? Zweitens, verschiebt sich dein Layout noch nachträglich, wenn du schon versuchst, auf der Seite zu scrollen? Drittens, sind die wichtigsten Buttons unten in der natürlichen Daumenzone und groß genug? Und viertens, kann man die Telefonnummer direkt antippen, ohne zoomen oder kopieren zu müssen? Wenn du bei auch nur einem einzigen dieser Punkte unsicher bist oder zögerst, hast du ein aktives Lag in deinem Conversion Funnel. Da besteht wirklich sofortiger Handlungsbedarf.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Das Paradigma hat sich komplett gedreht. Der Begriff mobiltauglich hat ausgedient. Es geht um echte Performance und intuitive Nutzerführung. Mobile Optimierung ist längst keine Spielerei mehr für SEO-Nerds, die noch ein paar Millisekunden rausholen wollen. Die mobile Seite ist nicht mehr der kleine Bruder der Desktop-Seite. Sie ist das eigentliche Geschäft. Wenn die mobile Architektur bricht, bricht der Umsatz. So simpel und so brutal ist das heute.
Ein hartes Fazit, aber die Fakten lügen nun mal nicht. Und bevor wir dich jetzt wieder in deinen Alltag entlassen, möchte ich noch eine Ebene weitergehen und dir einen provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben ja jetzt extrem tief darüber philosophiert, wie wir Webseiten immer weiter entschlacken und auf pure Effizienz trimmen müssen, weil der mobile Nutzer extrem ungeduldig ist und wir alles in sofort klickbare Infohäppchen packen. Wenn wir diesen Trend zur ultimativen Reduktion mal konsequent weiterdenken, besonders jetzt mit dem rasanten Aufstieg von künstlicher Intelligenz, wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir auf dem Smartphone gar keine klassischen Websites im heutigen Sinne mehr sehen? Was passiert, wenn die KI auf deinem Handy einfach die Daten deiner Website im Hintergrund ausliest und dir direkt die fertige Antwort oder den Buchungsbutton ins Chatfenster wirft? Ohne dass du jemals eine Firmenwebsite besuchst.
Das ist eine extrem spannende Vision.
Oder ist unsere radikal optimierte mobile Website am Ende vielleicht nur eine Übergangsphase? Werden Unternehmenswebsites bald gar nicht mehr für menschliche Augen entworfen, sondern sind nur noch Futter für KIs? Denk mal drüber nach. Ein Gedanke, der unsere ganzen Regeln vielleicht bald schon wieder auf den Kopf stellt. Nimm das mal mit in dein nächstes Meeting. Wir danken dir fürs Zuhören und für deinen Fokus bei diesem doch recht komplexen Thema. Bis zur nächsten Analyse.